Willkommen bei Welt der Frauen, der starken Stimme für Frauen, immer am Puls der Zeit. Wir verbinden Qualitätsjournalismus mit Wissen, niveauvoller Unterhaltung und praxisnahem Service mit allem, was Frauen stärkt und inspiriert. Welt der Frauen begleitet ihre Leserinnen seit 1946 als Magazin, digital auf www.weltderfrauen.at und jetzt auch zum Hören als Podcast.
Guten Tag, mein Name ist Corinna Schumann. Ich bin Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Und Arbeit bedeutet für mich erstens Existenzsicherung, aber gleichzeitig auch Sinnstiftung und Dinge zu tun, wo ich etwas weiterbringen kann für andere.
Grüß Gott, mein Name ist Angelika Ritter-Kreppel. Ich bin die gewählte ehrenamtliche Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung. Für mich ist die Thematik Arbeit ein bisschen kompliziert. Nachdem ich ehrenamtlich bin, arbeite ich jetzt momentan quasi freiwillig. Aber natürlich ist das Thema der Aufteilung von bezahlter Arbeit und unbezahlter Arbeit eine wesentliche Frage für mich.
Grüß Gott, mein Name ist Christiane Feigl. Ich bin gesamtverantwortlich für Welt der Frauen. Das bedeutet als Eigentümerin, als Herausgeberin und geschäftsführend. Für mich persönlich, das möchte ich noch sagen, bedeutet Arbeit in Prozent ausgedrückt rund 80% positive Herausforderung, 10%, sagen wir mal, bringe mich an meine Grenzen und auf 10% könnte ich gut und gern verzichten. Aber das Blitz stimmt.
Und ich bin Birgit Brunsteiner und darf Sie sehr herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe des Welt der Frauen Podcast Qualitätsjournalismus für Frauen. Das ist unser Motto, dafür stehen wir. Das aktuelle Magazin von Welt der Frauen beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Arbeit, der Rolle der Frau in der Arbeitswelt und verschiedenen Lebensmodellen von Frauen, ob berufstätig oder nicht. Wir wollen in diesem Podcast, wir dürfen übrigens im Bundesministerium für Arbeit sitzen, in einem wunderschönen großen Besprechungsraum von Frau Bundesministerin Corinna Schumann. Wir wollen in diesem Podcast dieses Thema Frauen und Arbeit ein wenig vertiefen und uns ansehen, wie die drei Frauen ihren Arbeits- und Lebensalltag bewältigen, welche Hürden es immer noch gibt, wie Arbeitsauf- und Einteilung aussehen. Frau Bundesministerin Schumann, da fange ich gleich mit Ihnen an. Wie sieht denn ein Arbeitstag bei Ihnen aus?
Ja, voll gefüllt mit Terminen aufgrund der vielen Aufgaben, aber ich reihe mich ein in eine große Reihe von Frauen, die viele, viele Aufgaben übernehmen, wenn ich allein an die Frauen in der Reinigung denke, die oft geteilte Dienste haben, die Alleinerzieherinnen sind. Also die haben mindestens genauso viel Belastungen wie ich habe, aber ich habe halt die Chance, vielleicht die Lebenssituation für diese Frauen auch zu verbessern durch mein politisches Handeln.
Angelika Ritter-Kreppel, Sie haben es vorhin angesprochen, Ihre Arbeit passiert zu 100% ehrenamtlich. Auch Sie haben Arbeitstage. Wie sehen die aus?
Meine Arbeitstage sind ein bisschen kompliziert, da ich in Innsbruck wohne und das Büro der katholischen Frauenbewegung in Wien ist. Aber wir haben ja jetzt ganz vieles umgestellt auf Online-Besprechungen und so weiter. Ich verbringe leider viel Zeit im Zug, was schon irgendwie meine Energie strapaziert. Aber grundsätzlich ist es so, dass meine ehrenamtliche Arbeit eine sehr herausfordernde Arbeit ist, weil es ja strategische Arbeit ist, weil es Vertretungsarbeit ist und weil ganz viele Entscheidungen immer wieder gefällt werden müssen.
Ganz viel zu tun hat auch Christiane Feigl, Herausgeberin, Geschäftsführerin, Unternehmerin, Mutter. Wie sieht bei Ihnen ein Arbeitstag aus? Wann beginnt er, wann endet er?
Na, der startet mit ganz klassischer Sorgearbeit. Ich habe noch einen Nachzügler im Volksschulalter, den muss man buchstäblich, wortwörtlich einmal auf den Weg bringen, so genauso wie heute Morgen. Aber dann geht's gleich los mit Abstimmung, Termine mit meinem Mann. Wir haben auch gemeinsame Unternehmen, das heißt, wo bist du? Bist du in Wien? Es gibt auch Standorte außerhalb. Wer ist da? Wer ist weg? Haben wir gemeinsame Termine? Dann geht's ins Büro, das ist im gleichen Haus. Das ist sehr, sehr positiv für mich und vorteilhaft, weil ich natürlich Zeit spare. Ich habe keinen langen Anfahrtsweg. Da geht's dann weiter mit Terminen. Am Nachmittag geht's ungefähr in diesem Rhythmus weiter. Am Abend gibt's wieder einen Familienhotspot. Bei uns ist es so, dass wir eigentlich uns Essen liefern lassen. Es wird nicht gekocht. Da geht auch niemand davon aus, weil wir schier keine Zeit dafür haben. Das machen wir dann am Wochenende. Und dann kommt vielleicht der ein oder andere Abendtermin noch dazu.
Drei Frauen mit wirklich vollen Terminkalendern. Frau Bundesministerin, Sie kommen aus der Gewerkschaft und Sie haben sich im Laufe Ihrer beruflichen Laufbahn immer für die Anliegen von Arbeitnehmerinnen eingesetzt. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Anliegen und Themen und wo ist in Österreich da in den letzten Jahrzehnten etwas weitergegangen, um Frauen in der Arbeitswelt besser zu stellen?
Also grundlegend ist es wichtig, dass es Chancen gibt für Frauen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es ein gerechtes Einkommen gibt. Auch das ist wichtig und besonders wichtig ist, dass wir Strukturen haben, die die Möglichkeit geben, Beruf und Familie zu vereinbaren. Also der Ausbau der Kinderbildungseinrichtungen ist einer der Hauptwege, um Frauen die Chance zu geben, gut sich entscheiden zu können, wie sie Beruf und Familie vereinbaren können. Und die andere Seite ist natürlich der Bereich der Pflege und der Betreuung älterer Angehörigen. Auch da braucht man Strukturen, um Frauen zu entlasten, weil wir im Gesamtsystem jetzt ja dabei sind, auch das Frauenpensionsantrittsalter sehr rasch anzuheben. Das heißt, Frauen werden bis 65 arbeiten. Daraus entstehen Herausforderungen, daraus entstehen auch Forderungen der Frauen, dass sie gut unterstützt werden, damit sie auch wirklich bis zum Pensionsantrittsalter gesund leben können und arbeiten können. Das sind große Herausforderungen und es ist mir wichtig, genau dorthin zu schauen, weil die Situation der Frauen wird oft ein bisschen zu wenig beachtet.
Da werden wir auch später noch drüber sprechen, vor allem über das Thema Pensionen. Christiane Feigl, wir haben jetzt viel gehört über was wir brauchen. Das brauchen wir doch alles schon seit Jahrzehnten, oder?
Ja, also die Diskussion ist nicht eine der Gegenwart, muss man ganz offen sagen. Aber dennoch, vielleicht was Frauen und Arbeit anbelangt, sage ich, das ist ein Paar, das sind zwei, die zusammengehören. Ich würde sogar sagen, es gibt keine Frau ohne Arbeit. Die Frage ist nur, was die Erwerbsarbeit anbelangt, da haben die Männer eindeutig die Nase vorne. Und da gilt es natürlich genau zu schauen, warum ist das so? Warum sind Frauen beschäftigt von früh bis spät, leisten wahnsinnig viel und haben trotzdem weniger Einkommen oder vielleicht keine gut passende Situation. Da gibt es natürlich viele Studien, da kann man nachschauen, zum Beispiel die Zeitverwendungsstudie, die Frau Ministerin wird die sicher gut kennen, da ist es eine Goldgrube für uns, da kann man einiges herausholen und da stoßen wir dann schnell auf die sogenannte unbezahlte Arbeit, die eindeutig zu Lasten der Frauen geht und ja, also man muss auch wissen, dass diese unbezahlte Arbeit im Endeffekt auch mit einem Mental Load einhergeht, das bedeutet eine unsichtbare Verantwortung von Frauen, die noch zusätzlich belastet und auch vor allem emotional belastet und einfach Zeit kostet, die man in Erwerbsarbeit stecken könnte. Das heißt, die alte frauenpolitische Forderung halbe-halbe, die hat wirklich auch heute noch Wert und ich denke, da gilt es einiges zu tun und das sollte man wieder aufgreifen.
Vor allem ist sie immer noch nicht, muss man dazu sagen, umgesetzt, diese Forderung. Sie haben jetzt da von der Care-Arbeit gesprochen, die ja meistens dann beginnt an dem Punkt im Leben einer Frau, der oft ein massiver Einschnitt ins Arbeitsleben ist, Frau Ministerin, nämlich die Familiengründung. Bei Männern ist das nach wie vor nicht in diesem Ausmaß. So was muss denn da geschehen, damit sich das alles besser verteilt, beziehungsweise dieser Einschnitt mit der Familiengründung kleiner wird und diese damit eben weniger zum Karrierehemmer oder zur Doppel- und Mehrfachbelastung wird?
Also es geht darum, eine partnerschaftliche Aufteilung der unbezahlten Arbeit zu erreichen. Und ich glaube, dass wir da schon auf einen guten Weg sind, weil ich sehr viele junge Väter und Männer auch kenne, die sagen, ich möchte mich auch beteiligen, ich möchte mein Kind aufwachsen sehen. Das ist mir wichtig und diesen Männern müssen wir die Chance geben und den Frauen eben die Möglichkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren. Und ich freue mich sehr, dass im Regierungsprogramm steht, dass es ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr geben wird. Das würde ganz stark und wird ganz stark dazu beitragen, auch die Vereinbarkeit etwas zu erleichtern. Aber wie gesagt, wir haben an vielen Ecken ist noch einiges zu tun. Ja, wir kämpfen schon sehr lange, aber ich bin ganz sicher, dass auch durch diese Regierung jetzt Impulse kommen werden, dass die Vereinbarkeit leichter wird.
Wir reden jetzt über Care-Arbeit. Das ist eigentlich ehrenamtliche Arbeit, auch wenn es die wenigsten so sehen. Aber echte ehrenamtliche Arbeit, die leisten Sie, Angelika Ritter-Greppel, als ehrenamtliche Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung. Und Sie üben dieses Amt mit einem enormen Zeitaufwand aus. Wie viel Arbeit bedeutet das für Sie? Ist das für Sie Job? Unbezahlter Job oder Ehrenamt? Wie sehen Sie selbst das?
Ehrlich gesagt, manchmal denke ich mir, ich habe einen Job, aber es ist keiner. Ich würde sagen, mein ehrenamtliches Engagement ist wirklich Engagement aus meiner Veranlagung heraus, Welt gestalten zu wollen, und zwar Welt gestalten zu wollen nach christlichen Werten. das treibt mich wirklich an. Das muss ich sagen. Und das andere ist, ich bin in einer privilegierten Situation im Sinn von, ich bin in Pension. Ich habe eine Pensionshöhe, die ausreichend ist und kann mich daher ehrenamtlich engagieren. Und ich denke, das ist schon auch noch etwas, was wir uns gesellschaftlich überlegen müssen, nämlich dieses Thema, nicht alle Arbeit kann bezahlt werden. Das heißt, es muss auch wirklich während der Erwerbsarbeit dafür gesorgt werden, dass Menschen nicht nur Zeit haben für die Erwerbsarbeit, sondern eben auch Zeit haben für ein ehrenamtliches Engagement und für Muße, Freizeit und schöne Dinge.
Da möchte ich einhaken, wenn Sie sagen, nicht alle Arbeit kann bezahlt werden. Das findet sich übrigens auch in unserer aktuellen Ausgabe. Da gibt es einen wunderschönen, sehr interessanten Artikel über Ehrenamtlichkeit innerhalb der katholischen Kirche, vor allem von Frauen geleistet. Und es ist wirklich enorm. Alleine in der oberösterreichischen katholischen Kirche leisten Frauen jährlich 6,5 Millionen ehrenamtliche Stunden. Alles nachzulesen in der aktuellen Ausgabe von Welt der Frauen. Frau Ministerin, das ist jetzt nur die katholische Kirche. Da gibt's noch die Einsatzkräfte, da gibt's Vereine, Sportvereine, Kulturvereine. Ist dem Staat bewusst, wie viel Leistung er hier eigentlich von seinen Bürgerinnen und Bürgern bekommt und was bedeutet dieses viele Ehrenamt denn volkswirtschaftlich?
Also das Ehrenamt ist eine großartige Leistung von vielen, vielen Menschen, die das einfach machen, weil sie sagen, ich möchte der Gesellschaft was geben, ich möchte die Organisation, für die ich mich engagiere, was geben, ich möchte anderen Menschen etwas mitgeben, das ist großartig und den Wert zu beziffern, ich würde mir das gar nicht trauen, weil das natürlich, wenn man das in Geld umrechnet, enorme Summen wären, aber das, wie gesagt, es wurde ja bereits gesagt, es kann nicht alles bezahlt werden, aber es muss wertgeschätzt werden und das ist auch eine Art von Währung, die Wertschätzung und der Respekt vor dem, was geleistet wird. Und ich finde es großartig, wie sich auch Frauen besonders engagieren. Und ich glaube, da muss man besonders auch hinschauen, weil bei Frauen oft eher die Erzählung ist, naja, die tun das eh gern und Frauen sorgen gerne. Und es ist eh selbstverständlich, dass die Frau dort wieder mithilft und dort mitputzt und dort wieder was gestaltet. Nein, es ist nicht selbstverständlich. Es ist eine Besonderheit und es ist etwas, das Wertschätzung und Respekt verdient.
Die Care-Arbeit. Viele Frauen reagieren auf diese Anforderung mit Teilzeit. Auch dieses Thema wird in unserer aktuellen Ausgabe von Welt der Frauen beleuchtet. Die 29-jährige Annalena Hartmann hat sich ganz bewusst dafür entschieden, Teilzeit zu arbeiten. Und dabei stehen Selbstfürsorge, Freude am Tun und Freiheit an erster Stelle für sie. Sie sagt, dass sie sich dafür gerne einschränkt. Mehr als die Hälfte der Frauen arbeiten über weite Strecken ihres Lebens Teilzeit, Frau Bundesministerin, oft ohne sich der Folgen bewusst zu sein, die das auch auf ihre Pensionen hat. Wie könnten denn die Rahmenbedingungen für Frauen, die aus familiären Gründen Teilzeit arbeiten müssen, verbessert werden?
Also wir haben einen sehr hohen Teilzeitanteil bei den Frauen. Wir sind bei fast über 51% von Frauen, die Teilzeit arbeiten. Wenn man sich bewusst dafür entscheidet, dann ist es wichtig, aber sich gut zu informieren. Welche Auswirkungen hat denn die Teilzeit? Habe ich mir das partnerschaftlich ausgemacht? Was heißt denn das für mein Einkommen? Was heißt es auch für die Frage meiner Pensionsleistung, die ich zu erwarten habe? Also sich da sehr gut zu informieren. Natürlich, man geht durch verschiedene Lebensphasen, aber es ist wichtig, dass man genau darauf hinschaut, was heißt es dann in den Auswirkungen. Und gleichzeitig, und das ist noch einmal ganz wichtig gesagt, braucht es auch Rahmenbedingungen, dass die Frauen die Chance haben, auch mehr Stunden zu arbeiten oder Vollzeit zu arbeiten, weil einfach die Betreuungseinrichtungen da sind. Das ist wichtig und auch die Unternehmen sind gefordert. Wir haben in Österreich 80.000 Frauen, die gerne mehr Stunden oder Vollzeit arbeiten würden, das aber nicht können aufgrund der Rahmenbedingungen oder weil einfach nur Teilzeitarbeitsplätze angeboten werden. Auch das ist wichtig. Frauen Chancen zu geben, heißt auch von den Unternehmen ein bisschen die Dinge anders zu denken.
Das gebe ich jetzt gleich so weiter an Christiane Feigl. Was bedeutet es für Unternehmerinnen, für Unternehmer, Frauen eben diese Chancen zu geben?
Also ich kann hier als Unternehmerin sprechen und ich sage mal, wenn eine Bewerberin kommt und Teilzeit möchte, dann muss ich das einmal als höchstpersönliche Entscheidung zur Kenntnis nehmen. Ich kann nicht sagen, das geht nicht oder wie wollen Sie sich das vorstellen. Ich kann aber sehr wohl fragen, warum Sie Teilzeit wählen und da komme ich wieder in die Situation, das ist meine Erfahrung, dass ich sehe, dass die Frauen einfach nicht mehr können, also zeitlich nicht mehr aufbringen können als diese Teilzeit. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ich kann nicht sagen, dann arrangieren Sie sich besser mit Ihrem Mann, diese Macht habe ich nicht. Ich kann nur natürlich einwirken und Sie fragen, ob sie sich das auch gut überlegt hat für die Zukunft. Das kann ich tun, aber ich muss mich da als Unternehmerin zurückhalten. Was ich vielleicht schon noch sagen muss, es gibt natürlich gerade bei den jungen Frauen, die Gen Z, ja, durchaus auch eine andere Vorstellung des Lebens. Und das ist diese berühmte Work-Life-Balance, die bei der Gen Z eine große Rolle spielt. Und ich bekomme diese jungen Frauen nicht, wenn ich ihnen das nicht gebe. Ich muss das akzeptieren. Was ich da tun kann, ist natürlich vielleicht ein bisschen ironisch, die Person fragen, naja, dann gehe ich davon aus, dass sie ein tolles, großes Gehalt haben, wenn sie Teilzeit machen. Denn Pension bemisst sich ja nicht bekanntlicherweise nach den geleisteten Stunden, sondern nach der Höhe des Gehalts. Oder ihr raten es gut zu verhandeln. Das kann ich vielleicht tun. Aber als Unternehmerin bin ich schon da, um auch diese Entscheidungen zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht ganz kleine Korrekturen vorzunehmen.
Ich möchte jetzt schon explizit darauf hinweisen, dass wir von zwei verschiedenen Entscheidungen hier sprechen. Die einen Frauen, die Teilzeitarbeit machen müssen, weil sie die Betreuungspflichten haben. Die anderen, die sich freiwillig dafür entscheiden, ohne Betreuungspflichten, aber weil eben andere Dinge im Leben ihnen wichtiger sind. Angelika Ritter-Greppel, können Sie das nachvollziehen, dass jemand sagt, ich bin zwar jung, aber ich möchte trotzdem nicht voll arbeiten, dass eine Frau sich so entscheidet?
Ich würde sagen, ich kann das rational nachempfinden. Emotional tue ich mir schwer damit. Ich komme aus einer anderen Generation. Auf der einen Seite denke ich mir, das ist sehr mutig von den jungen Frauen, die sich entscheiden, weniger als Vollzeit zu arbeiten. Und gleichzeitig denke ich mir immer, ich hoffe, sie wissen, was die Konsequenzen dafür sind.
Die Konsequenzen, das heißt jetzt konkret weniger Pension?
Weniger Pension, beziehungsweise auch diese Thematik, welche Art von Funktion ich im Erwerbsleben dann überhaupt ausüben kann. Wie geht das, wenn ich in eine Leitungsfunktion hinein möchte? Also da stellen sich für mich schon einige Fragen.
Ich darf Ihnen eine sehr persönliche Frage stellen, denn auch Sie waren ja eine Zeit lang nicht berufstätig. Sie haben sich dafür entschieden, Ihrem Mann sozusagen den Rücken frei zu halten, die Familie zu managen. Ihr Mann war damals in einer Führungsposition, im vollen Vertrauen darauf, dass dieses Einkommen immer da ist und dass diese Funktion gesichert ist, und plötzlich war alles ganz anders. Wie sind Sie da damit umgegangen? Was hat das auch für Sie als berufstätige Frau bedeutet? Oder damals eben nicht Berufstätige?
Ich würde sagen, diese Thematik von Erwerbsarbeit und Lebenssicherung, dieser Zusammenhang kann sehr, sehr, sehr schwer wiegen, wenn diese Sicherheit zerbricht. Auf der anderen Seite haben mein Mann und ich eine Ehe, die wirklich auf Gegenseitigkeit beruht. Das heißt, das ist einfach etwas, das wir miteinander gemeistert haben. Und ich weiß aber, dass dieses Thema, wie gut ein Paar sich aufeinander einstellt und da in der Beziehung die Beziehung pflegt und miteinander wächst, nicht selbstverständlich ist. Das heißt, ich habe da auch sehr großes Glück mit meinem Partner, mit meinem Ehepartner. Und ich denke, dass diese Problematik, dass Frauen, wenn die Erwerbstätigkeit des Mannes aus irgendeinem Grund unterbrochen ist, vor einer Situation stehen, die noch einmal sehr schwer wiegt im Zusammenhang damit, dass es ja eine mittelbare Situation ist. Sehr pointiert ausgesprochen, mitgefangen, mitgehangen. Und von daher denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass Frauen ihre eigenen Erwerbseinkommen pflegen, hegen und nicht aus der Erwerbsarbeit aussteigen.
Ich denke, die Frau Bundesministerin wird das sofort unterschreiben, oder?
Absolut, keine Frage. Gut informiert sein, sich zu überlegen, wie kann ich selber auch existenzsichernd leben, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen. Und die Chance nützen, auch von Zeit zu Zeit aufs Pensionskonto zu schauen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den man machen soll, um auch über die eigene Situation rund um die Pension gut informiert zu sein.
Christiane Feigl, ich möchte noch eine kurze Frage an Sie stellen, als Unternehmerin, auch als eine, die immer in Top-Jobs gearbeitet hat, als eine, die viel unterwegs war, viel gereist ist. Waren Sie immer berufstätig? Sie haben ja auch Kinder, oder gab es auch bei Ihnen Zeiten, in denen Sie Erwerbstätigkeit gegen die Rolle der Haushalts- und Familienmanagerin getauscht haben, was ja auch Arbeit ist, aber halt einfach oft nicht als solche wahrgenommen wird?
Das ist ganz leicht beantwortet, de facto nein. Das heißt, ich habe zwei Kinder, ich bin nach beiden Kindern in der kürzestmöglichen Zeit wieder eingestiegen. Das hat mehrere Gründe. Der Grund war jetzt nicht, dass ich das jetzt unbedingt musste, um mein Leben zu sichern, sondern das ist einfach mein Commitment zur Arbeit. Meine Jobs habe ich immer sehr, sehr gern gemacht, Verantwortung, also es hätte mir gefehlt. Aber was ich sagen muss, ist schon, diese Entscheidung hat mir schon auch gezeigt, wie stark der Druck der Gesellschaft ist, so eine Entscheidung überhaupt zu treffen. Denn in Österreich, würde ich sagen, gilt man, wenn man nach Mutterschutz wieder Vollzeit zurückgeht, als Rabenmutter. Oder die erste Frage ist, wie stellen Sie sich das vor? Wie wollen Sie das tun? Und da hätte ich mir schon mehr Unterstützung gewünscht, so sagen, das ist möglich. Ich persönlich habe sie erfahren. Warum? Denn ich bin in einem französischen Weltkonzern wieder eingestiegen. Wenn ich kurz erzählen darf, eigentlich habe ich den Super-GAU erlebt bei meiner ersten Tochter, denn das Unternehmen wurde verkauft, wo ich gearbeitet habe, und es wurde das gesamte Management freigesetzt. Ich habe das Kind bekommen, war praktisch freigesetzt und musste mir einen neuen Job suchen, und bei den Franzosen ist das sehr gut gelungen, und da habe ich gesehen, dass viele Frauen in Managementpositionen sind. Nicht nur ein Kind haben, zwei, drei Kinder haben, und dass das ganz selbstverständlich ist, und niemand hat mich unter Druck gesetzt, was ist da jetzt, wie machst du das, sondern man hat sich nur erzählt, wie man es wieder gut geschafft hat. Das heißt, man kann da im Umfeld schon einiges hebeln. Es braucht gute Vorbilder, und der Druck ist nicht notwendig.
Angelika Ritter-Greppel, Sie haben vorhin selbst gesagt, Sie kommen aus einer anderen Generation. Als eine Frau, die über weite Strecken ihres Lebens Care-Arbeit und ehrenamtliche Arbeit geleistet hat, hatten oder haben Sie jemals das Gefühl gehabt, weniger Anerkennung zu erfahren, als wenn Sie immer erwerbstätig gewesen wären?
Ich würde das anders ausdrücken. Anerkennung hat auch sehr wesentlich was mit Funktionen zu tun, die man ausübt. Das heißt, Anerkennung hängt natürlich auch mit den Funktionen zusammen, die man im Erwerbsleben ausübt oder die man da eben bekleidet. Und das ist für Männer und für Frauen gilt da das Gleiche in diesem Zusammenhang. Aber es ist natürlich grundsätzlich schon so, dass der Bereich der Care-Arbeit in der Familie gesellschaftlich eben wenig Anerkennung findet. Das heißt, es hat mich nur selten und immer mit einem komischen Beigeschmack jemand anerkennend erwähnt als Mutter von drei Kindern, die einen Haushalt schupft.
Und dabei sehr viel leistet natürlich. Kollegin Ursel Nenzig widmet sich in der aktuellen Ausgabe von Welt der Frauen der identitätsstiftenden Funktion von Arbeit. Der soziale Status ist über den Beruf definiert. Arbeitssoziologin Bettina Stadler meint dazu, eine Funktion von Arbeit sei, dass man sich als selbstwirksam erlebt, indem man etwas erreicht. Was bedeutet denn das für das Selbstwertgefühl von Frauen, die immer noch schlechter bezahlt werden und oft nicht in Führungspositionen kommen? Frau Bundesministerin, müssen Frauen mehr leisten, um Anerkennung zu bekommen? Arbeiten Frauen auf ihre Lebenszeit gesehen vielleicht sogar mehr als Männer?
Also ich glaube, eine absolute Tatsache ist, dass die Frauen oft unter Doppelt- und Dreifachbelastungen stehen. Ganz klar. Und dass noch immer die Bewertung der unbezahlten Arbeit sozusagen als Selbstverständlichkeit angenommen wird. Auch das ist unerträglich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich darf nur ein Thema hineinbringen, weil das auch ein wichtiges ist. Die Frage meines existenzsichernden Einkommens, die Chance, dass ich Geld habe, um auch meine Freiheit leben zu können, ist eine ganz wichtige Frage, auch in der Frage des Gewaltschutzes. Wir wissen, dass in Österreich Frauen Gewalt erleben, häusliche Gewalt erleben in den verschiedensten Formen. Und da ist es auch der Bundesregierung wichtig, jetzt gemeinsam über alle Ressorts hinweg zu sagen, Gewalt, das darf nicht sein, in welcher Form auch immer. Aber ein wichtiger Punkt dabei ist, dass ich meine Chance habe, durch mein eigenes existenzsicherndes Einkommen auch aus Beziehungen, die schwer toxisch sind, Beziehungen, die belastend sind, auch hinausgehen zu können. Also der eigene Wert durch das eigene Einkommen ist ein ganz, ganz wichtiges Argument.
Wir sehen schon, dass Frauen und Arbeit, dass dieses Thema so viele andere Themen in sich birgt. Alleine das, was Sie jetzt alles aufgezählt haben, was da Relevanz hat und was da zum Tragen kommt. Christiane Feigl, Arbeit als ein Hebel zu einem guten Leben für Frauen. Das war doch eigentlich das, was die Frau Ministerin jetzt gesagt hat, oder?
Ja, unterschreibe ich auf Punkt und Beistrich. Das ist ein wichtiger Hebel. Ich meine, es ist vielleicht keine Garantie, Garantien gibt es keine, aber ohne diesen Hebel bin ich definitiv schlechter gestellt. Also eigenes Geld heißt Selbstbestimmung, heißt im Endeffekt auf Augenhöhe zu operieren, zu kooperieren und ist eine gute Sicherung für ein Frauenleben.
Angelika Rita Greppel, Arbeit als Hebel zu einem guten Leben für Frauen, sehen Sie das
so? Auf jeden Fall, keine Frage. Ich muss aber dazu sagen, wenn man die beiden Bereiche von bezahlter und unbezahlter Arbeit anschaut, dann gilt es leider immer noch für Frauen, eines ist zu wenig und beides ist zu viel.
Jetzt möchte ich noch auf einen Unterschied kommen, den es einfach auch immer noch gibt, trotz jahrzehntelanger Diskussionen und Forderungen, und zwar auf diesen Unterschied zwischen Männerberufen und Frauenberufen. So blöd das eigentlich nach Jahrhunderten der Diskussion immer noch klingt. Warum sind sogenannte Männerberufe immer noch besser bezahlt und höher angesehen? Ich bringe ein Beispiel, das Beispiel der Programmiererinnen. In den Anfängen der Digitalisierung, wir reden da von den 1950er Jahren ungefähr, da waren Programmiererinnen Tippsen. Die waren nicht höher angesehen als, Anführungsstriche bitte, Sekretärinnen. Heute sind Programmierer zum größten Teil Männer und das ist ein hoch angesehener Job. Warum sind hier Wahrnehmung und Beurteilung so unterschiedlich? Christiane Feigl, warum hält sich das?
Also ich denke, das ist einfach historisch gewachsen. Wichtig ist, dass der Gesetzgeber, die Regierung da versucht, wirklich die Grenzen aufzuweichen. Denkt man an den Girls Day, dass die Frauen, Mädchen in die Technik kommen, die Männer als Kindergärtner arbeiten. Ich denke, wichtig ist zu sehen, dass jeder Beruf gut ausgestaltet ist, dass jeder Beruf auch seinen Sinn haben soll. Es gibt keine guten, keine schlechten und dass man so davon leben kann. Das ist eigentlich das Wichtigste aus meiner Sicht.
Und dass man ihn gesund und mit Freude bis zur Pension ausüben kann.
Das wäre das Allerbeste. Ja.
Damit kommen wir jetzt konkret zum Thema Pensionen. Auch darum geht es in unserer aktuellen Ausgabe. Da erzählt eine pensionierte Geschäftsfrau aus dem Mühlviertel, dass sie mit 70 Jahren in Pension gegangen ist. Bis dorthin hat sie ungefähr 70 Wochenstunden gearbeitet, wie sie sagt. Und sie sagt auch, weil sie es gerne gemacht hat. In Zukunft werden Frauen länger arbeiten müssen. Frau Bundesministerin, was bedeutet denn die Anhebung des Pensionsalters für arbeitende Frauen und vor allem für Frauen, die in körperlich belastenden Berufen arbeiten?
Also die Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters ist im vollen Gange. Wir sehen die ersten Auswirkungen. Eines Teils positiv zu sehen, dass Frauen länger in Beschäftigung bleiben, aber wir sind erst bei den ersten Schritten Richtung 65. Auf der anderen Seite steigt auch die Arbeitslosigkeit der Frauen, weil die ja bisher nicht im Erwerbsleben mehr geblieben wären. Das heißt, da müssen wir genau anschauen. Und es muss ganz klar sein, dass wir uns da sehr stark um das Thema der Betreuungsstrukturen kümmern müssen, weil jetzt sehr viele sozusagen Omas viele Tätigkeiten übernehmen, die wieder andere Frauen, meistens ihre Töchter oder ihre Schwiegersöhne entlasten, weil sie sehr viel übernehmen an Kinderbetreuung, an Ferienbetreuung, auch an der Pflege älterer Angehörigen. Also da müssen wir hinschauen und es gibt höchst belastete Tätigkeiten, wo wir sagen, da schafft man es nicht bis 65. Ich freue mich über jeden und jede, die länger arbeitet, aber für uns war es wichtig und darum haben wir auch gleich jetzt diesen Schritt gesetzt, dass wir die Pflege in die Schwerarbeit aufnehmen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, höchst belastende Berufe und zu sagen, das ist ganz klar, es gibt Berufsgruppen, die schaffen es einfach nicht bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter mit 65.
Zu wie viel Erleichterung wird es da für Frauen tatsächlich kommen?
Also wir hoffen im ersten Schritt einmal für eine größere Gruppe von Frauen. Wir gehen davon aus, dass jede zweite Frau, die ab 2026 dann in die Regelung fällt im Pflegebereich, das in Anspruch nehmen kann. Trotzdem ist es auch da noch die Ausgestaltung genau zu planen und zu schauen, wie man die Frauen da hineinbringt. Und auch die Frage, wie gestaltet man überhaupt den Zugang zur Schwerarbeit zukünftig. Auch da muss man nachschauen. Die Regelung mit den Kalorien ist, glaube ich, noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also wir müssen gut darüber nachdenken und ich freue mich sehr, dass die Bundesregierung, dass wir uns darauf geeinigt haben, dorthin zu schauen, weil es ist ein wichtiger Punkt.
Christiane Feigl, als Unternehmerin und Frau trifft sie dieses Thema Pensionen doppelt. Einerseits müssen sie selbst länger arbeiten, andererseits müssen sie Frauen länger beschäftigen. Und wir alle wissen, ältere Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer natürlich auch, kosten die Unternehmen mehr Geld. Was kann oder was sollte denn die Regierung Ihrer Meinung nach tun? Was können Unternehmerinnen und Unternehmer tun? Könnten Sie sich besondere Modelle für Arbeitnehmerinnen in höherem Alter vorstellen?
Also man muss es sicherlich berufsspezifisch, branchenspezifisch anschauen. Ja. Also manche Branchen oder manche Berufe, bin ich ganz bei der Ministerin, das ist nicht vorstellbar, wirklich am Bau zu arbeiten. Das ist was anderes, als wenn ich jeden Tag ins Büro gehe und dort koordiniere. Das kann man nicht vergleichen. Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus sind ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Schlüsselkräfte, vor allem in kleineren, mittleren Unternehmen. Und die bilden nun mal auch das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Das sind die meisten. Und da ist jede ältere Arbeitnehmerin eine Schlüsselposition, eine wichtige Position, auf die man nicht verzichten kann. Jetzt habe ich gerade erfahren, ist eine in Pension gegangen, und ich musste 3 suchen, die Arbeit übernehmen können, weil so viel geschafft worden ist. Also auf keinen Fall möchte ich als Unternehmerin da diese Personen nicht zur Verfügung haben. Sie sind wichtig in Teams. Mit den jüngeren Arbeitnehmern bilden sie gute, performante Teams, die für Unternehmen wichtig sind. Aber es stimmt natürlich, wir kennen die Statistiken, was Krankenstände anbelangt. Wir wissen, dass die Tage steigen ab einem bestimmten Alter. Wir wissen auch bei Frauen, dass es nicht nur die Menge der Tage ist, sondern dass sie zwar seltener antreten, aber längere Krankenstände haben. Und da kommt dann die Belastung für die Unternehmen, vor allem für die mittleren und kleinen Unternehmen, weil das ist natürlich der Krankenstand, es wird Gehalt fortgezahlt, nicht nur gehaltlich, sondern natürlich auch die anderen Mitarbeiterinnen, die Arbeit übernehmen, die Belastung geht ins Unternehmen ein und auch eine emotionale Belastung, eine Kollegin zu verlieren. Man darf das nicht unterschätzen. Das hat Auswirkungen in einem Unternehmen und ich bin jetzt nicht am Hebel, das zu gestalten, sondern ich kann nur sagen, was würde mir helfen? Ne? Mir würde helfen, wenn man da bei älteren Arbeitnehmerinnen da auch vom Krankenstand her eine Regelung findet, Rahmenbedingungen schafft, die da einfach ein unverkrampfteres Umgehen ermöglichen. Ja? Keine Sorge, dass das passiert und ja, dass die Unternehmen da auch nicht damit alleingelassen werden mit all diesen Möglichkeiten, die man dann entwickeln muss, um Arbeitnehmer zu halten. Aber halten wollen wir sie auf jeden Fall.
Frau Ministerin.
Ich glaube, es ist wichtig, gerade weil ich auch für Gesundheit zuständig bin, zu schauen, wie halten wir Menschen überhaupt auch schon in den Präventionsbereichen gesund. Das ist eine wichtige Frage und wir werden einen Schwerpunkt im Bereich der Gesundheit setzen, weil mir das ganz, ganz wichtig ist. Wir werden uns intensiv mit der Frage Frauen und Wechsel beschäftigen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir sehen, in Österreich haben wir da noch nicht eine sehr gute Forschungslage, aber aus englischen Studien sehen wir, dass Frauen, die, hat ja nicht jede Frau Wechselbeschwerden, aber die Frauen, die Wechselbeschwerden haben, in England sieht man, die haben die Arbeitszeit reduziert oder sind sogar aus dem Erwerbsleben ausgeschieden, weil die Belastungen für sie so hoch sind. Das heißt, wir brauchen ein Gesundheitssystem, das das Thema Frauen und Älterwerden und die Wechselsituation genau beachtet und den Frauen die Chance gibt, auch gut auch medizinisch versorgt durch den Wechsel zu kommen und für die Frauen dann die Chance zu sehen, ha, für mich ist es eine Zeit des neuen Aufbruchs, die Regel ist vorbei, die Kinder sind vielleicht größer und ich kann noch einmal durchstarten. Also sozusagen das Älterwerden als positiver Aufschwung zu sehen durch eine gute medizinische Versorgung.
Da erlauben Sie mir jetzt einen kurzen Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr zum Thema Wechsel, also Menopause, hören möchten. Das war Thema unseres letzten Podcasts. Eine halbe Stunde lang zum Thema Menopause. Hochinteressant, kann man nachhören, überall dort, wo es den Welt der Frauen-Podcast gibt. Frau Bundesministerin, ganz kurz noch zum Thema Pension. Denken Sie selbst schon drüber nach, ohne Ihnen jetzt nahe treten zu wollen, wann Sie in Pension gehen werden und was Sie dann machen werden?
Jetzt habe ich gerade das Amt übernommen. Ich denke eigentlich gar nicht dran, aber ich freue mich über das Älterwerden. Ich muss ehrlich sagen, weil ich dadurch gewisse Freiheiten errungen habe, die gar nicht schlecht sind. Also Älterwerden auch als Chance. Ich darf das so mitgeben und ich freue mich sehr, und das darf ich auch noch sagen, dass gerade dieser Podcast das Thema der Frauen und ihrer Situation so wahrnimmt. Das ist wirklich großartig.
Wie gelingt es einer Ministerin, wie gelingt es denn Ihnen, zwischen Arbeit und Leben einen Ausgleich zu finden? Ist das in einer Funktion wie der Ihren überhaupt möglich?
Da ich das Geschäft gerne mache, ist die Frage des Verschwimmens der Tätigkeit und des Privaten einfach nicht so die Frage, mein Kind ist schon groß, mein Mann ist in Pension. Also ich habe auch die Rahmenbedingungen, dass ich mich gut der Tätigkeit widmen kann und freue mich sehr, dass ich es machen darf.
Auch dazu haben wir einen Artikel in der aktuellen Ausgabe, nämlich eine junge Frau, die sagt, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben, gute Arbeitsbedingungen vorzufinden und sich in der Arbeit persönlich weiterentwickeln zu können, sprich etwas zu machen, was einem Freude macht, was man gerne macht, das ist ihr viel wichtiger, als damit viel Geld zu verdienen. Können Sie das nachvollziehen?
Absolut, aber ich darf nicht davon ausgehen. Es gibt viele Tätigkeiten, die brauchen einfach gute Regelungen und es braucht auch gute Arbeitsbedingungen. Nicht jede Tätigkeit kann so gestaltet werden, dass sie allein Freude bereitet, sondern wir brauchen gute Regelungen, gute Abgrenzungen auch und die Chance für Menschen auch einmal sagen zu können, nein, ich drehe jetzt ab, ich muss nicht permanent erreichbar sein. Die Gefahr von leidenschaftlich arbeitenden Menschen ist es, dass die Grenzziehungen sehr, sehr schwierig sind, aber die Grenzziehungen müssen gemacht werden, um auch wirklich lange gesund in Beschäftigung bleiben zu können.
Angelika Ritter-Kreppel, diese Grenzziehung zwischen Freizeit und Arbeit, wenn man so viel ehrenamtlich arbeitet wie Sie, auch noch in der Pension, gibt es da eine Grenzziehung? Ist Ihnen möglich, zwischen Ihrer Arbeit, Ihrem Ehrenamt und Ihrer Freizeit zu unterscheiden?
Ich sollte da besser unterscheiden. Das ist ein Auftrag an mich selber. Als Ehrenamtliche, die ein brennendes Herz für die Aufgabe der katholischen Frauenbewegung hat, ist es oft schwierig für mich, wirklich die Grenze zu ziehen.
Christiane Feigl, wie geht's Ihnen damit?
Ich habe ja zu Beginn die Arbeit definiert, als mit all meinem Können mein Leben zu gestalten. Das heißt, Freizeit heißt, dass ich es gestalte, ohne dass ich was kann. Und da muss ich sagen, sind eigentlich meine Kinder, die Partnerschaft eigentlich die beste Spielwiese, wo sagen wir, beginnt komplett von vorne, kann nichts einsetzen, da gibt's kein nichts auf der Uni, kein Lehrgang, keine Schule. Und das ist für mich Leben. Ja. Also ich komme ganz leicht ins Leben, wenn ich in meine Partnerschaft gehe und zu meinen Kindern gehe.
Abschließende Frage. Frauen in Führungspositionen, so wie Sie alle sind, die Sie hier sitzen, werden oft als Role Model hingestellt. Frau Bundesministerin, sehen Sie sich selbst als Role Model, als löbliches Beispiel und wie hoch ist der Preis dafür?
Also ich mache mein Geschäft, so ist es. Wie viele Frauen an vielen Plätzen ihr Geschäft machen und wirklich ihr tolle Leistungen bringen. Und ich kann nur sagen, Frauen, bitte überlegt es nicht zu viel, sondern sagt, ich traue mir auch eine Führungsposition vor auf allen Ebenen. Ich kann das und ich mache das und diesen Mut, den wünsche ich den Frauen, weil das ist für sie eine große Chance. Nicht zu viel nachdenken, einfach tun.
Christiane Feigl, gibt es einen Preis, den man zahlt als Frau dafür, beruflich erfolgreich zu sein?
Ja, also ich würde sagen, ich kann mir es leisten. Ja. Der Preis ist okay für mich. Ich glaube schon, dass man als Frau in einer Führungsposition ein Vorbild sein kann. Und ich glaube auch, eine gewisse Verpflichtung zu haben, auf andere zu schauen. Ich selbst habe es so erlebt, meine erste Förderin war eine Frau und ich habe wirklich viel gelernt. Und die hat mir das mitgegeben, das ich wieder weitergeben kann. Also wie gesagt, das sind keine Dinge, die man auf der Universität lernt oder in einer Lehre, sondern das by doing am Job selbst und da können Frauen eine gute Rolle übernehmen, zu zeigen, das funktioniert, du bist auch in der Familie gut zu Hause, du kannst auch gut leisten, du kannst dein Leben verdienen. Ich sehe da ein bisschen eine Verpflichtung, kein Preis, aber ein bisschen eine Verpflichtung, da auch tätig zu werden.
Angelika Ritter-Kreppel, jemanden, der sich so intensiv und mit so einem hohen Zeitaufwand ehrenamtlich engagiert, zu fragen, ob er sich als Role Model sieht, ist eigentlich fast obsolet, weil Vorbildwirkung hat das auf jeden Fall. Sehen Sie das auch so?
Ehrlich gesagt leben wir in der katholischen Frauenbewegung immer wieder davon, dass Frauen Vorbild sind und dass wir wirklich als Frauen sichtbar sind und sichtbar sind, was Frauen alles gestalten und bewegen können. Und von daher ist es ein wichtiger Bereich, Frauen sichtbar zu machen, dass andere Frauen sich zutrauen, auch Welt zu gestalten.
Frauen sichtbar machen in der Arbeitswelt, darüber wollten wir heute reden. Ich glaube, darüber haben wir gesprochen. Frauen und Arbeit, ein allumfassendes, weitumfassendes Thema. Alles, was da noch hereingekommen ist an anderen Themen. Also man sieht, das ist wirklich ein breites Feld. Da gibt es auch noch viel aufzuarbeiten. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei waren beim Welt der Frauen Podcast. Werfen Sie auch einen Blick in unser aktuelles Magazin. Da gibt es noch ganz viel weitere Themen und Artikel zum Bereich Arbeit. Ich darf mich bedanken bei Bundesministerin Corinna Schumann, bei der Vorsitzenden der katholischen Frauenbewegung Angelika Ritter-Kreppel und bei unserer Welt der Frauen-Herausgeberin Christiane Feigl für diesen hochinteressanten Talk. Bei Ihnen darf ich mich fürs Zuhören bedanken und ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind beim Welt der Frauen Podcast.
Hat Ihnen Welt der Frauen zum Hören gefallen? Alle bisherigen und kommenden Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns sehr.
Lesen Sie Welt der Frauen zur Probe, schenken Sie das Magazin einem lieben Menschen zu einem besonderen Anlass oder abonnieren Sie Welt der Frauen für sich selbst. Alles dazu finden Sie auf www.weltderfrauen.at.